Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Stellenanzeige für Produktmanager im Vertrieb liest sich so, die ich ergoogelt habe. Da steht, du trägst entscheidend dazu bei, unsere Dienstleistung am Markt zu positionieren. Unter deinem Profil steht sowas wie, Motivations- und Begeisterungsfähigkeit sind der Schlüssel zu deinem Erfolg und du arbeitest lösungs- und vertriebsorientiert und besitzt Durchsetzungskraft. Und dafür wird geboten, eine langfristige Aufgabe mit Entwicklungsmöglichkeiten in einem natürlich motivierten Team, ein modernes Arbeitsumfeld, faire Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütung und eine gesunde Unternehmenskultur mit netten Kollegen und natürlich kurzen Entscheidungswegen. Und das ist jetzt nur ein Teil, den ich zitiert habe. Volker Kitt, soll ich mich da bewerben oder nicht?
Ich finde, diese Anzeige klingt schon fast wieder realistisch, weil da auch drin steht, dass es darum geht, gute Arbeit zu machen, weil da auch die Bezahlung angesprochen ist. Eventuell werden Sie sich dann wundern, dass nicht nur nette Leute da arbeiten, denn die Idioten müssen ja auch von irgendwas leben, die müssen auch irgendwo arbeiten. Aber das ist tatsächlich ein Problem, dass die Stellenanzeigen oft eine Welt malen, die es nicht gibt.
Es ist auch sowas wie, natürlich muss ich Motivations- und Begeisterungsfähigkeit mitbringen, ohne dass ich jetzt auch schon begriffen hätte, worum es im Job eigentlich geht. Es wird so eine Atmosphäre erstellt, von der ich dann glaube, da muss ich unbedingt dazugehören.
Ja, wir verkaufen uns die Arbeit als Lifestyle-Objekt, die total toll ist, spannend ist, nur mit coolen Leuten. Und wenn wir dann die Arbeit tatsächlich täglich ausführen, gerade bei Berufseinsteigern, dann kommt da oft ein Schock, weil die Wirklichkeit natürlich ganz anders ist.
Volker Kitz hat das Buch geschrieben, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss, und ist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da sind.
D-Radio Wissen.
Volker Kitz ist zu Gast, hat gerade das Buch veröffentlicht, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Herr Kitz, am Anfang dürfen Sie sich bei uns was wünschen. Hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Volker Kitz. Das erste ist Surfen auf der Münchner Eisbachwelle. Das ist dieser Bach.
Ja, also ich habe ja früher mal in München gewohnt, gar nicht so weit weg davon. Im Englischen Garten ist das. Und mich friert es da, wenn ich das sehe. Also das ist interessant anzusehen. Und die Leute sind ja wirklich offenbar zu jeder Jahreszeit da. Und es kommen auch Leute aus aller Welt, um sich das anzuschauen.
Also, aber selbst noch nicht gemacht?
Nee, das wäre mir ein bisschen kalt, muss ich sagen.
Zweite Möglichkeit wäre, wir bleiben sportlich. Teilnahme am New York Marathon. Schon mal Marathon gelaufen?
Nein. Ich liebe New York. Ich habe auch mal in New York studiert und da auch mal gewohnt. Und deshalb wäre das sicherlich eine schöne Reise dahin. Marathon fände ich ein bisschen anstrengend. Müsste ich mal gucken. Da müsste ich lange vorher mit dem Training anfangen.
Studiert heißt Jura und Psychologie, habe ich gelesen, richtig?
Genau. Und in New York habe ich in Jura ein Masterstudium gemacht.
Wann war das?
Das war vor 15 Jahren, als der 11. September war.
Da waren Sie in New York?
Vier Wochen da, ja.
Wie das selbst erlebt?
Ja, ich habe das von meinem Zimmer aus gesehen. Also ich habe nur so 1-2 Kilometer davon weg gewohnt. Und das ist schon ein Ereignis, was einem auch zu denken gibt, weil man sieht, wie da Leute wirklich Feuerbälle rausspringen, in den Tod springen, und Leute, die morgens ganz normal zur Arbeit gelaufen sind. Auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich über das Arbeitsleben und überhaupt darüber, wie wir unser Leben verbringen, viel nachgedacht habe.
Haben Sie darüber nachgedacht, dann aus New York zurückzukommen, weil das so ein einschneidendes Erlebnis ist, wo man ja manchmal eher das Bedürfnis hat, so Richtung Heimat sich wieder zu orientieren?
Na, meine Eltern wollten natürlich, dass ich sofort zurückkomme, weil sie sich Sorgen gemacht haben. Aber ich bin dann geblieben. Also wir sind eigentlich alle geblieben, weil das Leben natürlich auch irgendwie weitergegangen ist dann da.
Dritte Möglichkeit wäre Zeitreise. Auf ein Getränk Ihrer Wahl mit Sigmund Freud. Das ist die Psycho-Seite, die angesprochen wird.
Das gefällt mir. Also sowohl die Zeitreise als auch Sigmund Freud als auch das Getränk. Das würde ich nehmen, diese drei Sachen.
Was wäre denn das Getränk, das Sie sich aussuchen würden?
Das wäre ein schottischer Whisky.
Oh, weiß man, ob Freud Whisky getrunken hat?
Das weiß ich zumindest nicht, aber vielleicht hätte er ja die Freiheit, sich auch ein anderes Getränk auszusuchen.
Sagt Dr. Volker Kitz. Hat gerade das Buch geschrieben, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss, und würde einmal auf den Whisky zu Sigmund Freud.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Volker Kitz ist zu Gast. Sie haben sich in Ihrem Buch, warum man für seinen Job nicht brennen muss, mit dem beschäftigt, was Sie so Lebenslügen des Arbeitslebens nennen. Und die erste Lüge, die Sie nennen, ist Leidenschaft. Warum ist denn aus Ihrer Sicht Leidenschaft gar nicht unbedingt erstrebenswert im Job?
Wir hören ja heute überall, dass alles mit Leidenschaft gemacht wird. Also Überweisungen werden mit Leidenschaft ausgeführt bei Banken, Autos werden mit Leidenschaft gebaut, jede Hoteltoilette wird heute mit Leidenschaft geschrubbt. Und damit wollen die Unternehmen ja offenbar suggerieren, hier arbeiten Leute, die total begeistert sind und deswegen gute Arbeit machen. Also so die gute Milch von glücklichen Kühen im Prinzip. Und ich habe da meine Zweifel, ob das stimmt. Ob man wirklich mit viel Leidenschaft seine Arbeit sehr gut macht. Man muss sich ja nun mal zum Beispiel so eine Castingsendung anschauen im Fernsehen, eine Folge Deutschland sucht den Superstar. Da sind Leute, die für das Singen brennen. Das ist ihre Leidenschaft, das ist ihr Leben. Und auch nicht nur als Hobby, sondern die bewerben sich ja wirklich um einen Plattenvertrag, um den Eintritt ins Profileben. Und da sieht man, dass manche Leute mit sehr viel Leidenschaft sehr schlecht singen. Also Leidenschaft und Können hat nicht unbedingt was miteinander zu tun. Deswegen habe ich diese Werbeaussage der Unternehmen, dass mit Leidenschaft immer gut gearbeitet wird, noch nie verstanden.
Sie haben ein Einstiegsbeispiel da auch drin. Da sind Sie oder sagen Sie, Sie waren auf einer Veranstaltungsreihe oder auf einer Vortragsveranstaltung. Und da hat ein Redner vor Ihnen diese Geschichte erzählt von dem Herzchirurgen, der mit 56 Jahren sozusagen das Skalpell fallen lässt und dann LKW-Fahrer wird. Und dann setzen Sie sich so ein bisschen kritisch mit der Geschichte auseinander. Was stört Sie an so einer Anekdote?
Es war mein Vorredner, der hat gesagt, eben diese rührende Geschichte, die haben viele ja auch mitbekommen. Es war ein angesehener Herzchirurg, der beruflich sehr erfolgreich war, auch viel Geld verdient hat. Und dem ist mit 56 eingefallen, sein Kindheitstraum ist LKW-Fahrer. Und dann hat er das einfach gemacht, den LKW-Führerschein, LKW gefahren. Und das Publikum bei diesem Vortrag hat strahlende Augen bekommen, hat gedacht, ja Mensch, so einfach ist es, Leidenschaft im Beruf zu finden. Was läuft da bei mir falsch? Und da habe ich beschlossen, meinen Vortrag, ich war der darauf folgende Redner, zur Seite zu legen und habe das Publikum eingeladen, habe gesagt, stellen wir uns mal für einen Moment vor, die Geschichte hätte umgekehrt angefangen. Ein LKW-Fahrer beschließt mit 56, dass er gerne ein berühmter Herzchirurg wäre. Und schon bricht das Publikum in Gelächter aus, weil das natürlich Quatsch ist. Also oft müssen wir so Geschichten nur umdrehen, um mal zu sehen, welchem Quatsch wir da aufsitzen. Alleine schon, dass wir suggerieren den Leuten, du musst nur das finden, was du gerne machst und das einfach ab morgen machen. Und dann ist dein Leben geritzt. Die meisten Leute haben schon gar nicht diese Möglichkeit. Und das hat nicht nur was mit Ausbildung oder Hierarchieebene zu tun. Also es gibt auch mittlere Manager, die BWL studiert haben mit Doktortitel, glänzende Referenzen, die aber auch gerade vielleicht ein Haus gebaut haben, eine Familie mit zwei Kindern haben. Denen ist auch nicht damit geholfen, wenn man ihnen sagt, Mensch, wenn die Surfschule in Kalifornien dein Traum ist, dann mach das doch einfach ab morgen. Also ganz viele Leute können nicht ihre Berufe wechseln wie ein Profilfoto auf Facebook. Und die leiden darunter, dass ihnen diese Geschichten, die wir auch in Zeitschriften lesen, so sechs Menschen, die plötzlich etwas ganz anderes gemacht haben, die leiden darunter, dass ihnen ständig suggeriert wird, dass das so ganz einfach wäre. Und da reden wir jetzt noch nicht mal über die Menschen, denen gar kein Job einfällt, für den sie brennen würden.
Manchmal ist es ja genau das, dass man das, was sie sagt, im Sinne von find doch das, was dir Spaß macht und dann mach das. Und dann sitzt man da manchmal und denkt sich, wie finde ich denn raus, was mir Spaß macht? Das ist die erste Frage.
Das ist oft schon das Problem, dass Leute sagen, ah, ich würde gerne was ganz anderes machen. Dann fragt man, was denn? Dann sagen sie, das weiß ich nicht. Und sie denken auch, es würde was mit ihnen nicht stimmen und sie leiden darunter, weil ihnen kein Job einfällt, für den sie so brennen würden, wie die Gesellschaft das von ihnen verlangt.
Das heißt, so ein bisschen geht es auch darum, Leidenschaft als Heilsversprechen, dass das so sein muss, ein bisschen zu hinterfragen zum Beispiel.
Genau, also wenn jemand Leidenschaft hat, schön und gut, aber wir sollten nicht der Masse der Menschen einreden, mit ihnen würde was nicht stimmen, wenn sie nicht diese Leidenschaft verspüren.
Ich habe ein Beispiel, was fand ich ganz eindringlich oder eingängig, was Sie auch dann schildern, ist zum Beispiel, wenn jetzt nur die Leidenschaft regiert, das ist für einen Arzt, der im Zweifelsfall eine schwierige OP irgendwie durchführen muss, möglicherweise gar nicht so gut, weil auch die nötige Distanz dazu fehlt. Also gerade weil eine große Routine, die man ja eher mit Langeweile assoziiert, da ist, ist der überhaupt in der Lage, einen hochkomplizierten Job auch auszufüllen oder vernünftig zu machen.
Ja, ich habe ja Jura studiert, bin eigentlich Anwalt und habe auch viele Jahre als Anwalt gearbeitet. Und da gilt die Regel, ein Anwalt vertritt sich in wichtigen Angelegenheiten niemals selbst vor Gericht.
Weil er einfach zu sehr befangen ist,
genau,
so eigene Aktien im Spiel hat.
Fragt immer einen Kollegen, weil da zu viel Leidenschaft da ist, weil die Distanz fehlt. Mit Distanz machen wir unsere Arbeit besser. Mit nötigen Schussdistanz. Ne? Das heißt jetzt nicht, also wir reden ja gerne von Extremen. Ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die innerlich gekündigt haben, die alles doof finden. Das ist aber auch nicht die Masse der Menschen. Die Masse der Menschen ist ganz zufrieden und hat so eine nötige Portion Distanz. Und damit, das sind eigentlich die Voraussetzungen, um seinen Job ziemlich gut zu machen.
Leidenschaft ist so der eine große Punkt. Ein zweiter Punkt, den man immer so auch liest, auch in diesen Stellenanzeigen, ist so ein bisschen Bullshit-Bingo ja fast. Ne? Also alles muss eine Herausforderung sein. Da steckt auch so das Versprechen drin, im Job ist persönliches Wachstum möglich und auch notwendig. Da schreiben Sie am Beginn des Kapitels bei der Herausforderung dieses schöne Beispiel, naja, wenn der Pilot jetzt irgendwie im Flieger sitzen würde und würde jeden Start und jede Landung als eine riesen Herausforderung irgendwie empfinden, dann wäre wahrscheinlich auch was nicht so richtig in Ordnung.
Ja, also ich wollte nicht mit einem Piloten fliegen, der vorher durchsagt, dieser Flug ist für mich eine Herausforderung. Ich möchte auch nicht von der Ärztin Blut abgenommen bekommen, die sagt, das ist jetzt eine Herausforderung für mich. Und das ist das Problem. Also wir machen unsere Arbeit ja deswegen gut, weil sie Routine ist. Weil wir jeden Tag gleiche oder ähnliche Dinge machen. Deswegen sind wir gut darin. Und wir erwarten das von anderen Leuten auch. Wir wollen von Leuten behandelt, bedient werden, mit Leuten zu tun haben, die ihre Arbeit im Schlaf können. Wenn die Leute alle so herausgefordert wären, wie die Unternehmen behaupten, dann würde die Welt zusammenbrechen. Das wäre ja schlimm.
Aber ist das nicht die Gefahr dann auch irgendwann, dass Langeweile zu schnell, zu häufig einsetzt, wenn die Herausforderung komplett fehlen würde?
Naja, also wir haben ja immer nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, mit der Realität zu leben und die andere ist, gegen die Realität zu leben. Und nur ist die Realität so, dass jeder Beruf Routine ist. Es gibt keinen Beruf, in dem ich jeden Tag was total anderes mache. Also selbst so die Berufe, die wir uns als total aufregend vorstellen, ne? Also am offenen Herzen operieren, buchstäblich als Herzchirurg oder Formel-1-Rennen fahren, selbst das wird zur Routine und die Dinge wiederholen sich. Also wir können das eigentlich nur so akzeptieren, dass es Routine ist und dass es nicht jeden Tag neue Dinge gibt. Natürlich ist ein Schuss Herausforderung gut, dass man ab und zu mal an seine Grenzen gerät, das wünschen wir uns ja auch alle ab und zu mal wirklich Situationen hat, die man noch nie hatte. Das kommt aber in den meisten Berufen vor. Das kommt auch vor, wenn jemand Kassiererin im Supermarkt ist. Auch da tauchen hin und wieder mal Situationen da auf, die noch nie da waren und mit denen man zurechtkommen muss. Das kommt in den meisten Jobs vor. Dauerhaft überfordert sein, das wünscht sich ja auch keiner.
Es ist eine Frage des Maßes, ne? Zwischen Herausforderung und Routine, wobei eben nicht 100% Herausforderungen irgendwie da stehen müssen.
Genau. Und das Problem ist, das beschreibe ich ja auch, das lernen wir eben schon in der Ausbildung, im Studium, in der Lehre, in der Ausbildung. Wenn wir einen Beruf erlernen, da gibt es Herausforderungen, da geht es immer weiter, ständig was Neues, denn ausgebildet wird man mit schwierigen Dingen und nicht mit leichten. Aber keiner sagt uns, dass das später in der Berufsausübung anders ist, dass die Dinge sich da wiederholen. Und dass die Routine, die findet auch in den Medien nirgendwo statt. Also wenn wir über Berufe hören, lesen, sehen, dann ist das immer so, der Arzt rettet ständig Leben, die Pfarrerin rettet ständig Selbstmörder, der Lehrer löst die Familienprobleme seiner Schüler, der Journalist ist ständig dem großen Skandal auf der Spur. So die Routinetätigkeiten, die 95% dieser Berufe ausmachen, also Klassenarbeiten korrigieren, eine langweilige Pressekonferenz in den Computer tippen, Medikamente verordnen, das findet nirgendwo statt. Und deswegen denken wir, das gäbe es nicht. Und vor allem Berufsanfänger denken, das gäbe es nicht. Und die sind irritiert und denken, sie hätten den falschen Beruf.
Routine ein bisschen mehr akzeptieren, sagt Volker Kitz, hat das Buch geschrieben, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss, und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Dann gucken wir gleich mal auch auf Sie, wie Sie das für sich hinkriegen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk, Volker Kitz ist zu Gast. Herr Kitz, es gibt ja, Sie haben ja Psychologie studiert, es gibt ja die maßlose Bedürfnispyramide in der Psychologie. Und die zeigt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wenn wir Menschen sowas wie Sicherheit und Grundbedürfnisse und Freundschaften geregelt haben, dass wir dann nach sowas wie Selbstverwirklichung und Sinn auch suchen. Warum dann nicht auch im Job?
Ich habe überhaupt nichts gegen Selbstverwirklichung. Das ist tatsächlich wichtig, um sich wohlzufühlen, dass man seinen Sinn im Leben findet, seinen Inhalt im Leben findet. Ich habe etwas dagegen, dass wir den Menschen einreden, das müsste zwingend die Arbeit sein. Und wenn sie das nicht ist, dann läuft was falsch bei dir. Der Lebensinhalt, meine Selbstverwirklichung, die kann auf vielen unterschiedlichen Bausteinen beruhen. Und oft ist es gerade die Gesamtsicht, also dass ich sage, Es ist die Arbeit und Familie und Hobbys und meine Interessen und von all dem ein bisschen, das macht mein Leben aus. Und gerade die Abwechslung ist es auch, die mein Leben ausmacht. Damit betreibe ich ja auch eine gewisse Risikominimierung. Das ist ein Risikomanagement. Das ist wie bei der Vermögensanlage. Wenn ich alles auf ein Pferd setze, auf eine Aktie und die Aktie fällt, dann habe ich Pech gehabt, dann ist alles weg. Und so ist das im Leben auch. Wenn ich meinen Lebenssinn nur auf ein Ziel setze, nur auf den Beruf und da läuft was schief, dann ist das weg. Also viele haben sich ja jetzt in den vergangenen Wochen gefragt, wie geht es einer Frau wie Hillary Clinton, die das große Lebensziel hatte, Präsidentin zu werden, wenn sie das nicht erreicht hat? Ist ihr Leben für sie sinnlos geworden? Und das ist eine Frage, die wir uns auch selbst stellen müssen. Wenn wir unseren Lebenssinn an eine einzige Sache hängen, dann ist der Sinn weg, wenn diese Sache nicht funktioniert.
Aber was ist mit der Chance auf das ganz große Glück? Also wenn ich für mich weiß, das ist es, was ich unbedingt will, und ich weiß, dass die Chance darauf, mehr glücklich zu sein oder so, dadurch erhöht wird, ist es nicht dann auch wert, das Risiko einzugehen?
Ach, das ganz große Glück, hört sich so schön an, aber was ist das? Also ich habe die Erfahrung gemacht und sicherlich viele Menschen auch, dass letztlich so eine länger anhaltende Zufriedenheit doch das ist, was wir anstreben. Also das vor Glück schreien, das kommt auch mal vor, das kommt in der Werbung vor und das kommt auch mal im tatsächlichen Leben vor. Aber das ist ja kein anhaltender Zustand. Also das ganz große Glück, das ganze Leben lang haben, das hat niemand. Wie sollte das aussehen? Es ist eher so eine Zufriedenheit, eine tatsächliche Erfülltheit mit dem gesamten Leben. Und das ist das, wofür ich plädiere, dass wir diesen Zustand wiederentdecken. Ich habe den Eindruck, wir schauen zu sehr auf die Extreme, auch im Arbeitsleben. Wir sehen auf der einen Seite die Leute so mit den Vorzeigeberufen, die sich auch öffentlich äußern, ne, die in den Medien präsent sind, die tolle Jobs haben, wirklich so als Lifestyle-Objekte, Schauspieler, die hippe Berlin-Mitte-Bloggerin, Modedesigner. Und auf der anderen Seite sehen wir die Leute, die wirklich unsäglich unter ihrer Arbeit leiden, die tatsächlich Schwierigkeiten haben, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen. Und wir betrachten meist nur diese beiden Extreme.
Das ist wahrscheinlich der kleinste Anteil jeweils, ne?
Genau. Mein Eindruck ist, die große Mehrheit, die Masse der Menschen bewegt sich in der Mitte. Für die ist das ganz okay. Also die könnten sich morgens auch was Besseres vorstellen, als zur Arbeit zu gehen. Sie finden es jetzt aber auch nicht total schlimm. Die haben nicht ihre besten Freunde auf der Arbeit, aber sie empfinden die Ansprache auf der Arbeit angenehm. Für die ist ihre Arbeit nicht jeden Tag die große Herausforderung, aber sie machen was, was grundsätzlich ihren Neigungen entspricht, ihrer Ausbildung. Und die könnten damit ganz gut leben. Und die haben wir völlig aus dem Blick verloren, weil wir ständig sagen, nee, das reicht nicht. Es muss die große Begeisterung sein.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben selbst als Anwalt gearbeitet. Wenn man Sie googelt, steht auch, Sie haben als Lobbyist gearbeitet. Und heute sind Sie ja tatsächlich jemand, der von Vorträgen, Büchern auch lebt. Also wie haben Sie das für sich gelöst? Weil natürlich, wenn man jetzt drauf guckt und sagt, ja mein Gott, der schreibt jetzt Bücher und der hält tolle Vorträge und so, der hat ja gut reden, der hat ja diese ganz großen, tollen Momente häufig in seinem Leben.
Deswegen habe ich mich bemüht, in meinem Buch mich ganz selten mit meiner eigenen Tätigkeit auseinanderzusetzen und die als Beispiel zu nehmen, sondern ich nehme in dem Buch ganz viele Tätigkeiten aus der gesamten Breite der Berufe, die wir so haben in der Gesellschaft. Also wirklich von den Tätigkeiten, was weiß ich, in einem Geschäft, den täglichen Tätigkeiten, ne? Verkäufer, Kassiererin, über Tätigkeiten in einer Fabrik, über Schreibtischtätigkeiten, und zwar vom Sachbearbeiter bis zum Vorstandsvorsitzenden, vom Pförtner, all diese Berufe untersuche ich. Und ich habe gerade versucht, nicht von mir auf andere zu schließen. Und davon abgesehen ist das natürlich beim Beruf des Buchautors, genauso wie bei allen anderen Berufen auch, die sich toll anhören. Die Realität ist natürlich auch da anders als das, was man sich darunter vorstellt. Also auch ein Buchautor schreibt, und das ist auch eine gewisse Routine. Und das macht er im Prinzip jeden Tag, wie andere Leute andere Dinge jeden Tag machen.
Was ist denn das, was es für Sie antreibt? Also warum dieser Schritt auch, Sie hätten ja auch weiter als Anwalt arbeiten können. Jetzt haben Sie gesagt, nee, Ihnen ist das andere wichtiger. Ist das dann eine Frage doch auch von, was Ihnen sinnvoller erscheint, oder wie haben Sie das für sich geklärt?
Das war eine Zeitfrage. Ich habe sehr lange in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, großen, kleinen, bei Verbänden, und habe nebenbei immer Bücher geschrieben. Und dann lief das mit den Büchern irgendwann besser, immer besser, und hat aber auch mehr Zeit gekostet und ich habe irgendwann nur noch die Nächte und die Wochenenden damit verbracht, die Bücher zu schreiben. Und das geht nicht. Das ist für mich kein Zustand, wenn man immer nur müde ist und immer nur gestresst ist. Das ist für mich keine Lebensqualität. Deswegen habe ich mich aus Zeitgründen für eins entscheiden müssen. Also nicht müssen, aber ich wollte mich aus Zeitgründen für eins entscheiden. Und dann habe ich mich für das entschieden. Einfach weil ich glaube, dass ich damit viel mehr Menschen erreichen kann und dass ich meine Anliegen eben tatsächlich jetzt in diesem Fall zum Beispiel für ein Umdenken in der Arbeitswelt zu sorgen, mit den Büchern wirklich besser verfolgen kann, als wenn ich in einem Unternehmen arbeite an sehr punktuellen Dingen oder als Anwalt sehr punktuell Menschen helfe.
Das heißt aber, die Sinnfrage war da schon auch entscheidungsmitgebend, dass Sie sagen, das eine erscheint mir sinnvoller als das andere. Also das ist schon auch ein Maßstab gewesen.
Es ist beides sinnvoll. Also ich finde die Sinnfrage sehr wichtig, aber ich beschreibe ja in meinem Buch, dass wir oft einfach verlernt haben, den Sinn in unserer Tätigkeit zu sehen. Ich würde niemals sagen, meine Tätigkeit als Anwalt war sinnlos.
Nee, aber das andere erschien Ihnen wichtiger oder sinnvoller.
Ja, also ich meine, es ist immer so, wenn man sich zwischen zwei Dingen entscheiden muss, muss man sich immer auch gegen eins entscheiden. Ne? Und nun war das einfach was ich auch gerne gemacht habe. Und es fällt mir schwer, Sie merken, dass ich komme so ein bisschen ins Schwimmen, weil ich tatsächlich beides gerne gemacht habe. Also ich könnte jetzt das gar nicht mal sagen, dass ich die Angestellten-Tätigkeit schlimm fand oder so. Und ich fand sie auch nicht sinnlos. Also als Anwalt oder auch in einem Unternehmen, da tun sie auch sehr viel für andere Menschen. Und das ist ja das, da vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, auf die Sinnfrage. Wir haben diese Sinnschraube ja völlig überdreht heute.
Alles muss Sinn aufgeladen sein.
Ja, aber der Sinn ist ja heute gerade so für Berufseinsteiger, der Sinn ist ja nur noch, wenn ich wirklich das große Weltschicksal beeinflusse. Also wenn ich Schulen in Afrika baue, wenn ich das Krebsmedikament erfinde, das sofort Krebs bei allen Menschen Halt auf der Welt und das möglichst kostenlos verfügbar ist. Solche Dinge. Und wir haben verlernt, den Sinn in unseren Tätigkeiten zu sehen.
Ja, ich kann an dem Anspruch nur scheitern, ne? Also wenn ich das als Anspruch anlege und sage, ich muss an den großen Rädern drehen, dann werden 99,9% von uns daran scheitern. Geht nicht, wahrscheinlich
ja,
nicht anders.
Ja, ach, ich meine, ich kann natürlich sagen, okay, alles, was unter eigenes Krankenhaus in Uganda gründen oder eigene Schule in Uganda gründen liegt, ist für mich sinnlose Arbeit. Dann kann ich natürlich hingehen und das machen. Und das ist ja auch wichtig, dass es Leute gibt, die das machen. Was ich nur schade finde, ist, dass wir andere Berufe aus dem Blick verlieren. Also Kindern in einer Grundschule in Stuttgart das Lesen beizubringen, ist doch auch sinnvoll. Oder wenn ich eben als Jurist Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof stelle, natürlich ist das sinnvoll. Aber ist es ist doch auch sinnvoll, wenn ich als Staatsanwältin in Hannover dafür sorge, dass die Gesellschaft funktioniert, mit einer Teilzeitstelle. Und das tut mir so ein bisschen weh, dass wir diese Berufe so aus dem Blick verloren haben. Und deswegen stelle ich ja dann eben auch in dem Buch die Frage, was macht eigentlich eine Tätigkeit sinnvoll? Das muss ja nicht sein, dass man ganz groß und vor allem unkommerziell die Welt verändert, sondern sinnvoll ist eine Tätigkeit für mich, wenn sie etwas hervorbringt, was andere Menschen gebrauchen können, wenn sie ein Bedürfnis befriedigt, das es in der Gesellschaft gibt. Und nun kann jeder mal überlegen bei seiner Tätigkeit, also wenn ich Make-up verkaufe in einem Geschäft, dann befriedige ich damit das Bedürfnis der Menschen nach Individualität, nach Kreativität. Wenn ich Computerspiele entwickle, dann befriedige ich damit ein uraltes Bedürfnis des Menschen, den Spieltrieb. Wir müssen sehen, dass die Bedürfnisse des Menschen so weit hinausgehen über Atmen, Essen und Trinken. Und wir tun heute so, als wäre nur ein Job sinnvoll, bei dem es um Leben und Tod geht. Aber eine Gesellschaft, in der es gibt ganz, ganz viele Bedürfnisse, und wenn diese Bedürfnisse brach liegen in einer Gesellschaft, ist die Gesellschaft unglücklich. Und da sind wir wieder bei der Bedürfnispyramide. Das sind eben die Bedürfnisse, die weit jenseits des Überlebens liegen.
Aber das heißt so ein bisschen, das Grundproblem aus Ihrer Perspektive ist, dass wir diesen Maßstab von außen immer wieder anlegen. Weil letztendlich ist ja nur die Frage, was mir selbst sinnvoll erscheint. Also genau wie Sie vorhin gesagt haben, wenn ich für mich sinnvoll finde, eine Schule in einem Entwicklungsland zu gründen, kann ich das machen. Wenn ich für mich selbst aber auch es sinnvoll finde, Kosmetika zu verkaufen, kann ich das auch machen. Gesellschaftlich wird uns aber eher suggeriert, das eine ist sinnvoller als das andere. Also es ist eine Frage von sagen wir mal, von außen etablierte Maßstab.
Genau, und das ist das, wogegen ich mich wende und was ich gerne ändern würde, dass uns von außen das eingeredet wird. Nö, also wenn du nur Kindern in der Grundschule in Deutschland Lesen beibringst, dann ist das nix. Muss schon in Afrika sein und es muss schon eine gemeinnützige Schule sein. Also übrigens ist auch der Umstand, dass man für seine Arbeit bezahlt wird, nimmt der Arbeit auch nicht den Sinn. Also sinnvolle Arbeit ist kein Monopol gemeinnütziger Organisationen.
Aber wie haben Sie das für sich geschafft, sich von diesem äußeren Maßstab auch ein Stück frei zu machen? Weil der führt ja dazu, dass man im Zweifelsfall unglücklich ist. Für mich wäre das okay, von außen wird mir aber suggeriert, das ist nicht sinnvoll, ergo habe ich das Mangelgefühl und werde unglücklich. Wie haben Sie das für sich geschafft, sich davon nicht auch prägen zu lassen, sondern zu sagen, nein, das ist in Ordnung, da gibt es sinnvolle andere Jobs und das fühle ich auch wirklich?
Indem ich mir Zeit genommen habe und darüber nachgedacht habe. Und das ist das, was ich anregen möchte, dass das jeder auch mit seiner eigenen Tätigkeit mal überlegt. Welches Bedürfnis in der Gesellschaft befriedige ich mit der Tätigkeit, die ich mache? Welchen Beitrag leiste ich zur funktionierenden Gesellschaft? Und da wird jeder was finden, ne? Also wenn ich im Finanzamt Steuerbescheide prüfe, dann sorge ich dafür, dass der Staat seine Einnahmen hat und funktioniert. Wenn ich in der Baubehörde Bauanträge prüfe, dann sorge ich dafür, dass wir einen akzeptablen Wohnraum haben in der Gesellschaft. Wenn ich Profifußballer bin, dann befriedige ich das Bedürfnis nach Spannung, Wettbewerb. Wenn ich als Schauspieler arbeiten möchte, dann befriedige ich das Bedürfnis nach Unterhaltung und Zerstreuung. Und so findet jeder in seiner Tätigkeit etwas Sinnvolles. Denn wenn eine Tätigkeit kein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigt, dann verschwindet sie vom Markt oder sie ist verboten. Und das zeigt, dass die erlaubten Berufe, die sich gehalten haben, eigentlich alle ein gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen. Und ich möchte dazu anregen, den Sinn wieder hier in der Nähe zu finden, im Hier und Jetzt und nicht nur an der ganz großen Weltschraube zu drehen. Denn das kann ohnehin niemand. Also diese Vorstellung, ich kann mit einem Fingerzeig die ganze Welt verändern, die ist ja auch so ein bisschen romantisch. Wer kann das schon? Ja. Da kann man ja nur enttäuscht werden.
Ja. Sinn ist überall und ist auch im Hier und Jetzt, sagt Volker Kitz, hat das Buch geschrieben, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Volker Kitz ist zu Gast, hat das Buch geschrieben, Feierabend, warum man für seinen Job nicht brennen muss. Dann gucken wir jetzt mal, Sie haben das zwischendurch schon mal so angedeutet. Was sind denn die Lösungen? Also was müssten wir anders machen, damit wir diese ganzen Arbeitslügen ein Stück auch hinter uns lassen können? Wo fangen wir an?
Die Lösung liegt für mich darin, dass wir einfach ehrlicher miteinander umgehen. Und ich finde das gar nicht so schwer. Also die Dinge, die ich beschreibe, die liegen ja im Prinzip auf der Hand. Also dass ein Job Routine mit sich bringt, dass er nicht jeden Tag die neue, große, spannende Herausforderung ist, dass im Arbeitsleben es auch unangenehme Menschen gibt, nicht nur das tolle, nette Team, dass ich nicht ständig vor Leidenschaft brodeln kann, dass ich auch vor allem im Arbeitsleben ersetzbar bin. Das ist auch eine schmerzliche Einsicht, die aber ja auf der Hand liegt. Ja, manche Leute gehen dann in Ruhestand und dann läuft die Welt trotzdem weiter. Das sind alles Dinge, die ich beschreibe, über die ich gerne nachdenken möchte. Und ich finde, das ist nicht so schwer zu akzeptieren, weil wir das alle irgendwie wissen. Es ist nur total unsexy geworden, das zu sagen. Also das Unternehmen, das heute käme und ehrlich sagen würde, die Arbeit hier wurde nicht erfunden, um die Leute zu beglücken, die sie machen, sondern hier geht es darum, ein Produkt, eine Dienstleistung für die Gesellschaft zu machen. Diese Arbeit ist Routine, deswegen macht ihr sie gut. Diese Arbeit ist nicht immer ganz toll, macht nicht immer Spaß, manchmal ist sie lästig. Hier gibt es nicht nur tolle Menschen, sondern auch anstrengende Menschen. Dafür werdet ihr dafür bezahlt. Also ein Unternehmen, das das so ehrlich sagen würde, das findet man selten, weil das verpönt ist. Und das wäre aber mein Ziel, dahin zu kommen. Und hätte es ein Unternehmen schwer, wenn es das erste und einzige wäre, das damit rauskäme, weil es da blöd dastehen würde. Und deswegen habe ich den Weg gewählt, mich mit dem Buch quasi auch an die Masse der Menschen zu wenden, um das ein bisschen zu erleichtern. Wenn es gelingt, dass viele über dieses Thema plötzlich gleichzeitig sprechen, dann hat nicht der den schwarzen Peter gezogen, der mit dem Thema zuerst um die Ecke kommt und freimütig zugibt, also bei uns ist die Arbeit jetzt nicht jeden Tag nur toll.
Ist das auch was, ich meine, Sie werden auf den Vorträgen auch vielen Menschen begegnen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass das auf der Mitarbeiterebene sehr schnell angekommen ist, weil die sagen, ja, genau, so ist es letztendlich und es ist auch nicht schlimm. Und dass man dann aber, wenn man auf der Management-Ebene vielleicht ankommt und darüber redet, die dann sagen, nee, das geht nicht, weil wir müssen uns ja nach außen als schick, modern, was auch immer irgendwie darstellen, damit wir weiter attraktiv sind oder so. Also da tut sich irgendwie so ein Gap auf.
Ja, genau so ist es. Also die normalen Angestellten, die nicken und nicken und nicken und schreiben mir hinter E-Mails, genau so ist es. Bei den Führungskräften, da gibt es zwei unterschiedliche Typen. Also die einen, die wollen das überhaupt nicht wahrhaben, die sagen, nee, nee, nee. Also bei uns ist schon die Parole, hier wird leidenschaftlich gearbeitet, hier gibt es Herausforderungen, hier gibt es nur ein nettes Team und die beharren darauf. Und andere wissen aber durchaus auch, dass es anders ist. Und die sagen, ja, das stimmt, es ist auch für mich als Führungskraft großer Stress, ständig diese Parolen auszugeben und ihnen hinterher zu hecheln, weil ich selber auch weiß, dass die Realität anders ist. Und die sagen mir im Vertrauen dann auch, es wäre allen geholfen, wenn wir ehrlicher damit miteinander umgehen würden. Dann müsste ich nicht ständig die Leute belügen, die Leute wären nicht enttäuscht und sie würden am Ende entspannter und zufriedener und auch besser arbeiten. Es würde die Produktivität fördern. Und das ist natürlich auch der Grund, warum sie mich dann manchmal für einen Vortrag einladen, denn dann ist es jemand Externes, der das sagt.
Hat's mal mehr Glaubwürdigkeit.
Und dann kann man mal so auf die Stimmung achten und dann kann man das leichter ins Unternehmen bringen, als wenn eine Führungskraft plötzlich von sich aus sowas sagt.
Heißt das, dass wir eigentlich auch letztendlich ein bisschen anderes Wirtschaftssystem brauchen, das weniger auf Leistung guckt, das mehr Flexibilität ermöglicht, das eben auch mit einer, weiß nicht, größeren Gelassenheit umgeht, zu sagen, ja, ist halt das, was wir machen und es ist okay. Ist das ein konsequenter Schritt, jetzt nicht vielleicht für morgen, aber so als Langfristplan?
Ach, also gegen Leistung habe ich nichts, da möchte ich auch nicht missverstanden werden. Ich finde es schon wichtig, dass man seine Arbeit gut macht. Ich möchte nur weg davon, seine Arbeit gut zu finden und mehr wieder dahin zu kommen, seine Arbeit gut zu machen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, seine Arbeit toll zu finden, seine Arbeit toll zu machen. Und ich finde, wenn man seine Arbeit gut macht, ist das auch was, worauf man stolz sein kann und was erfüllend sein kann und was sehr zufrieden machen kann. Also das ist schon wichtig und es ist ein Tausch von Zeit gegen Geld. Der eine macht seine Arbeit gut und dafür wird er allerdings auch angemessen bezahlt. Und dann ist der Tausch erledigt. Und ich habe den Eindruck, auch je angemessener die Bezahlung ist, desto weniger ist der Druck bei den Unternehmen, die Arbeit irgendwie sich anders schön färben zu müssen. Mein Eindruck ist, je mehr ein Unternehmen darüber redet, wie toll die Arbeit ist, wie viel Sinn, Leidenschaft und so weiter, Herausforderungen, Abenteuer es da gibt, desto mehr möchte sich das Unternehmen davor drücken, über eine gerechte Bezahlung zu sprechen. Dabei ist das Allerwichtigste. Die Leute brauchen keine Abenteuer-Kanu-Wochenenden, wenn sie nicht genug Geld verdienen, um von einem Vollzeitjob leben zu können und Essen und Unterkunft für sich und die Seinen bezahlen zu können.
Heißt das auch auf einer, das ist jetzt sozusagen die Unternehmensebene oder gesellschaftliche Ebene stärker, auf einer individualen Ebene ist es für uns wichtiger, ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Gelassenheit zu üben, zu sagen, hey, ja, wenn jemand eben nicht für seinen Job brennt, sondern der macht den in diesem Tauschverhältnis, das Sie gerade geschildert haben, dann ist das auch total okay. Da gibt es keinen Rechtfertigungsdruck in irgendeiner Art und Weise.
Genau, das ist mein Ziel, dass wir diese Gelassenheit haben, dass wir gelassen ins Arbeitsleben gehen und diese Einstellung haben, ich mache meine Arbeit, ich finde die ganz okay, ich mache die auch gut. Ich bin aber nicht besessen davon und ich platze nicht ständig vor Leidenschaft. Und das ist in Ordnung. Das ist für mich gut, das ist für meinen Arbeitgeber gut und am Ende sind wir alle zufrieden. Das wäre mein Ziel, was ich erreichen möchte.
Dann sagen Sie einmal zum Schluss, aus welchem Mix ziehen Sie denn die Zufriedenheit? Also es ist ein Stück, glaube ich, vermute ich mal, auch Tätigkeit, auch ein bisschen Sendungsbewusstsein hört man ja auch raus. Wo kommt noch Zufriedenheit bei Ihnen dann her?
Ich beziehe meine Zufriedenheit tatsächlich aus der Abwechslung. Und zwar die Abwechslung zwischen verschiedenen Bereichen. Also die Arbeit einerseits, dann ich habe sehr enge Kontakte mit meiner Familie, auch mit der größeren Familie, die ich pflege, Freundeskreis, Hobbys, ich verreise zum Beispiel sehr gerne. Und das alles, die Abwechslung, das ist das, was mir Zufriedenheit gibt. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, nur aus meinen Lebenssinn auf eine einzige Sache zu gründen.
Keine Sorge dafür, dass das quantitativ dann irgendwann zu viel wird? Also Abwechslung heißt ja auch, man muss so ein bisschen organisieren, wo man wem welche Zeitfenster und so einräumt. Das kann ja auch zu so einer Überlastung irgendwann führen.
Das stimmt. Also das ist natürlich auch ein Druck, der schnell aufgebaut wird in der Gesellschaft. Du musst aber dies und das und jenes machen. Das ist natürlich auch nicht gut und das möchte ich damit jetzt auch nicht aufbauen. Das hört sich jetzt so toll an, wenn ich das alles beschreibe. Das können aber ganz kurze Momente sein, also Abwechslung. Das kann eben heißen, ich habe heute gearbeitet und dann, bin ich abends auch müde und habe nicht mehr so viel Zeit und dann treffe ich mich vielleicht noch kurz mit Freunden und wir trinken eine halbe Stunde was oder ich telefoniere noch und pflege einen Kontakt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das diese in einen großen Freizeitstress ausarten muss. Diese Dinge können auch, Abwechslung kann auch darin liegen, dass ich sehr zeitlich begrenzt die Dinge mache, ganz kurz.
Mehr Ehrlichkeit, ein bisschen mehr als Ziel Zufriedenheit und für sich selbst schaffen Sie das, indem ein bisschen Abwechslung da ist, sagt Volker Kitz, hat das Buch geschrieben Feierabend, warum man für seinen Job eben nicht unbedingt brennen muss. Und er war heute Abend zu Gast in der Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass Sie da waren, vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage, deradiowissen.de und natürlich auch im Podcast gleich kurz nach 9, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Ciao.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Talk mit Sven Preger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.